Menschen entdecken Inhalte durch andere Menschen. Also ein Buch, was mir von jemandem empfohlen wurde, den ich kenne, und sei es, den ich persönlich kenne oder dem ich folge auf Twitter, ein Buch, was mir durch den Kanal empfohlen wurde, bin ich eher bereit, Zeit zu investieren, das zu lesen, als ein Buch, was irgendein Algorithmus ausgespuckt hat, ohne Kontext. Das heißt, eine persönliche Empfehlung und auch ein bisschen Kontext, warum diese Empfehlung für mich relevant ist, ist super wichtig, um Relevanz zu schaffen, um am Ende Motivation zu schaffen, diesen Titel zu lesen oder zu hören.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider und vielleicht haben manche von euch in den Startup-News mitbekommen, dass das Berliner Grown-Up Blinkist Anfang Mai an das australische LearnTech-Unternehmen GoOne verkauft wurde. Einen offiziellen Verkaufspreis habe ich zwar nicht gefunden, aber Gründerszene und deutsche Startups gehen davon aus, dass es sich um einen unteren dreistelligen Millionenbetrag handelt. Blinkist soll weiterhin unter der eigenen Marke aktiv bleiben und auch CEO Holger Seim bleibt als COO in Zukunft an Bord. Durch den Zusammenschluss wollen sie in den kommenden Jahren vor allem den B2B-Bereich ausbauen, der neben dem ohnehin schon starken B2C-Bereich für sie eine neue Säule in den letzten Jahren geworden ist. Wegen dieser Neuigkeit und ehrlich gesagt auch, weil ich mit neuen Folgen ein bisschen im Verzug bin, möchte ich euch das Interview aus dem letzten Oktober nochmal ans Herz legen. Da habe ich nämlich mit CEO Holger Seim über ein Thema gesprochen, das für alle Unternehmen mittlerweile immer wichtiger wird, nämlich Personalisierung. Holger erzählt in dieser Folge, welche Daten dafür besonders wichtig sind, wann man sie einsammeln sollte, wie man sie einsammeln sollte und wie sie künstliche Intelligenz nutzen, um aus ihren über 6500 zusammengefassten Sachbüchern genau das auszuwählen, das ich als nächstes hören sollte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Holger.
Hallo Lennart.
Eine Sache, die ich persönlich bei Blinkist immer beeindruckend finde, sind die persönlichen Empfehlungen. Also ich hatte es schon ganz oft, dass ich dann eine Hörsession gestartet habe und dann so von einem Hörbuch auf das nächste kam, teilweise Titel, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Deswegen möchte ich mit dir heute mal über das Thema sprechen. Und dabei ist mir eines aufgefallen, das habe ich in letzter Zeit häufiger mal gesehen, zum Beispiel bei Luminary oder bei Masterclass. Und zwar, wenn ich bei euch auf der Website auf kostenlos testen klicke. Und dann sollte man ja eigentlich meinen, dass ich relativ schnell durch den Bestellprozess geschleust werde. Aber nein, es kommt erstmal ein relativ ausführlicher Fragebogen, der mich fragt, wann würde ich Blinkist nutzen, mit welchem Ziel nutze ich Blinkist, welches Alter habe ich. Und dann kann ich so ein paar Titel bewerten, ob die für mich interessant sind oder nicht. Am Ende bekomme ich dann schon meine ersten persönlichen Vorschläge und das, bevor ich eine E-Mail-Adresse eingegeben habe. Wieso habt ihr euch für diesen Weg entschieden?
Also am Ende haben wir uns für den Weg entschieden, weil er am besten funktioniert. Gerade vorne im Top of Funnel, also im Onboarding-Prozess, testen wir eigentlich alles. Hinten, wenn wir Features bauen, die so für die stetige Nutzung sind, da machen wir auch manchmal einfach eine gute Bauchentscheidung. Aber in der Regel alles, was wir testen können, testen wir. Und so auch im Onboarding-Flow. Wir haben da eben ein Screen getestet, wo du dich direkt anmeldest und dann direkt ins Produkt kommst, also sehr kurzes Onboarding gegenüber so einem langen Onboarding, das du gerade beschrieben hast, und haben gemerkt, dass durch so ein längeres Onboarding, in dem wir viele Fragen stellen, können wir den Nutzer, die Nutzerin viel besser verstehen, gleich in der ersten Session, und dann eine personalisiertere Erfahrung bieten. Und gleichzeitig durch dieses Onboarding zeigen wir natürlich auch ein bisschen, was wir haben, was wir können. Und das ist auch so ein Stück weit macht es für die Nutzer einfacher, Blinkist kennenzulernen, ohne dann direkt so in die App geschleudert zu werden, in der sie sich dann erstmal selbst zurechtfinden müssen.
Kannst du so ein bisschen genauer noch sagen, an welcher Stelle hat es die Performance verbessert? Also hat es erstmal zu einer höheren Abbruchrate geführt, aber dann später vielleicht auch zu einer längeren Haltbarkeit, oder wie war das?
Generell ist die Regel in so einem Onboarding, mit jedem Screen, den man hinzufügt, wird die Abbruchrate ein bisschen größer, weil einfach manche Leute dann keine Zeit haben oder doch nicht so viel Zeit investieren wollen. Was wir jedoch gelernt haben, die Leute, die abspringen bei so einem Onboarding, waren keine High-Intent-User. Also die hatten nicht eine Motivation, die stark genug ist, Blinkist zu nutzen. Die wollten es vielleicht einfach mal ganz kurz ausprobieren. Das heißt, die wir da verlieren durch das längere Onboarding, sind nicht diejenigen, die bei einem kürzeren Onboarding auf einmal das Produkt benutzt hätten und ein Abo abgeschlossen hätten, sondern das sind Nutzer, Nutzerinnen, die man ohnehin wahrscheinlich eher verliert. Und diejenigen, die mit einer Motivation kam, die stark genug war, mit einem starken Intent, die sind dann eben auch bereit, ein bisschen länger, ja, durch ein längeres Onboarding zu klicken, wenn, und das ist sehr wichtig, wenn sie das Gefühl haben, dass, ja, das lohnt sich am Ende. Und dadurch, dass wir ja jetzt keine Fragen stellen, die total irrelevant sind, sondern alles, was wir da abfragen, hilft uns am Ende, eine personalisiertere Erfahrung zu bieten. Und das merkt man auch, das ist auch irgendwie schlüssig für die Nutzerinnen und Nutzer. Dadurch, dass das so ist, sind die meisten der Leute, die mit einem starken Intent kommen, dann auch bereit, das, ja, sich die Zeit zu nehmen. Das ist ja jetzt auch nicht, wir sprechen ja jetzt nicht von 5 oder 10 Minuten, sondern das kann man ja immer noch in 2, 3 Minuten durchblicken.
Es ist auch ein relativ kurzweiliger Prozess. Also manchmal macht ja so ein kleiner Fragebogen auch ein bisschen Spaß. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr lange überlegt und viel getestet, welche Fragen ihr genau stellt. Wieso habt ihr euch am Ende für die entschieden?
Weil die Fragen, die wir stellen, helfen uns Nutzer sehr schnell zu, ja, kategorisieren. Das heißt zum Beispiel, hast du ja gesagt, wir fragen nach Alter und ich weiß gar nicht, Alter haben wir recht spät hinzugefügt, aber Alter, dann natürlich Interessen, für welche Kategorien interessierst du dich? Ich glaube, wir hatten in der Version auch mal Beruf und Geschlecht mit drin, haben aber gemerkt, dass wir gerade Geschlecht müssen wir gar nicht explizit fragen, weil wir durch die anderen Fragen sehr gut prognostizieren können, ob wir es da mit einem Mann oder einer Frau zu tun haben.
Ist das Geschlecht am Ende dann entscheidend für euch?
Entscheidend nicht, aber es ist ein wichtiger Bestandteil, um die richtigen Empfehlungen zu liefern. Also auch wenn man sich den Sachbuchmarkt anguckt oder auch Podcasts, sieht man, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen dem, was Männer referieren und zwischen dem, was Frauen referieren. Und das gilt für uns auch. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Faktor, um einfach eine personalisiertere Erfahrung zu bieten. Gleichzeitig können wir durch die anderen Fragen aber genügend Infos sammeln, dass wir gar nicht mehr explizit nach dem Geschlecht fragen müssen.
Wie arbeitet ihr dann mit den Daten? Also man kriegt sofort dann im Bestellprozess schon die ersten Empfehlungen. Fließt das dann auch weiter ins Onboarding, in die App später mit ein? Und was ändert sich zum Beispiel, wenn ich ein anderes Ziel auswähle?
Genau, also du hast je nach dem, welches Ziel und welche Kategorien du auswählst, ändert sich einmal diese, du hast ja gesagt, du kannst so ein paar so Daumen hoch, Daumen runter durch ein paar Titel klicken.
Hat sich so ein bisschen wie Tinder angefühlt.
Genau, richtig. Wir nennen es intern auch Tinder for Books tatsächlich. Weil ich meine, manchmal gibt es einfach so Patterns, so Dominant Designs im Markt, die Leute kennen. Warum das Rad neu erfinden? Wenn Leute irgendwie schon so schnell dieses Wischen oder Daumen hoch, Daumen runter kennen, dann kann man sich das nutzbar machen. Muss man dem Nutzer nicht nochmal neu erklären, wie das funktioniert. Und die Titel, die wir da zeigen, die sind tatsächlich, werden beeinflusst durch die Fragen, die man am Anfang oder die Antworten, die man vorher gibt. Und genau, all das wird dann als Signale in unseren Empfehlungsalgorithmus eingespeist. Das heißt, das ist alles, ja, ein Signal, das geht dann irgendwie in einen Machine Learning Prozess und da macht der Algorithmus dann was wir auch nicht mehr verstehen, indem er irgendwie sagt, okay, wahrscheinlich bist du so ein Nutzer oder so ein Nutzer und deswegen empfehle ich dir jetzt das. Es ist jetzt nicht so, dass wir im Hintergrund irgendwie 16 Nutzerprofile haben und du dann in einem geclustert wirst, sondern es ist einfach nur so, das sind Daten, da haben wir gelernt, wenn wir diese Daten in den Algorithmus füttern, dann kommen am Ende Empfehlungen raus, die Nutzerinnen und Nutzer besser engagen, die irgendwie besser funktionieren.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr das Geschlecht nicht mehr explizit abfragt. Was sind so andere Daten, wo ihr festgestellt habt, dass die nicht so relevant waren, die ihr vielleicht überschätzt hattet?
Ich glaube, also ich kann da jetzt gar nicht, wir sind da auch immer noch am Anfang. Also bei vieles haben wir noch gar nicht getestet, müssen wir noch testen. Auch wenn wir das jetzt schon ein gutes Jahr so machen, gibt es da noch ganz, ganz viel, was wir gar nicht wissen. Eins, das hast du ja auch schon angesprochen, wir fragen nach den Zielen, die Nutzer und Nutzerin hat. Da haben wir gelernt, die Ziele bringen gar nicht so viel für die Personalisierung. Die zeigen aber implizit nochmal die Value Proposition. Es gibt Leute, die, und dadurch, dass Leute Blinkist unterschiedlich nutzen, es gibt welche, die nutzen Blinkist, um neue Bücher zu entdecken, die sie dann voller Länge lesen. Es gibt Leute, die nutzen Blinkist so als Ersatz für Podcasts oder neben Podcasts, um einfach sich so ein bisschen generell weiterzubilden, wenn sie on the go sind. Und indem wir die Leute fragen, was ist dein Ziel? Und da verschiedene Antwortmöglichkeiten geben, zeigen wir, durch eine Frage versteckt nochmal ein bisschen, was sind die unterschiedlichen Use Cases für Blinkist. Und das aktiviert Nutzer nochmal mehr. Stimmt, ich könnte Blinkist ja so nutzen oder so nutzen. Das spielt aber tatsächlich weniger eine Rolle für die Personalisierung. Und am Ende, die Fragen, die für Personalisierung eine Rolle spielen, sind tatsächlich die Kategorien, dass wir möglichst schnell, möglichst viel wissen, was interessiert dich nicht.
Was ich bei solchen Themen immer spannend finde, ist, man braucht ja relativ vollständige Daten oder relativ ausführliche Nutzerprofile. Wenn ihr jetzt eine neue Abfrage einführt, die vielleicht für einen Großteil eures Kundenbestands noch nicht ausgefüllt ist, wie geht ihr damit um, dass die Daten euch dann teilweise fehlen? Also fragt ihr die dann nachträglich nochmal neu ab oder wie macht ihr das?
Tatsächlich arbeiten wir da manchmal mit Umfragen, die wir dann per E-Mail schicken und sagen, hier, füll nochmal diese Umfrage aus, dann können wir dir noch eine bessere Empfehlung bieten. Und ansonsten müssen wir einfach ein bisschen mit neuen Nutzern arbeiten und warten, bis ein paar, wir kriegen ja eine gute vierstellige Zahl an Sign-ups jeden Tag dazu. Das heißt, da kommt schon auch was rein, mit dem wir arbeiten können. Und dann lassen wir so einen neuen Algorithmus oder einen neuen Fragebogen einfach mal 2-3 Wochen laufen und schauen dann, ob der Algorithmus dann mit den Daten sich so schult oder so solche Fortschritte macht, dass dann die Empfehlungen besser werden. Und ob die Empfehlungen besser werden, sehen wir immer an der Aktivierungs- und Engagementrate, also wie viele Leute, die den Onboarding-Prozess am Ende durchlaufen, starten dann auch ihren ersten Titel, wie viele Leute kommen auch wieder für den zweiten Titel und, und.
Onboarding ist ein gutes Stichwort. Wie sieht das dann bei euch aus? Also nachdem ich den Bestellprozess abgeschlossen habe, was sind die ersten Dinge, die ich von euch bekomme?
Du kommst dann schon eigentlich sofort auf unseren For You-Screen, den nennen wir For You, da das ist der personalisierte Screen und da bekommst du direkt personalisierte Empfehlungen, basierend auf dem die Daten, die du im Onboarding eingegeben hast. Unser Ziel ist tatsächlich, alle Nutzerinnen und Nutzer möglichst schnell zu ihrem ersten Leseerlebnis oder Hörerlebnis zu führen. Also Content Start in der ersten Session ist für uns eine wichtige Metrik, die wir uns anschauen. Wir machen neben diesen Personalisierungen auch ein bisschen was mit Editorial. Das heißt, es gibt immer Themen, die wir selbst vorschlagen, weil sie gerade relevant sind in der Welt. Da sind wir im Moment noch nicht so weit, dass wir unsere Editorial-Empfehlungen auch personalisieren. Das müssen wir aber machen. Wir sehen nämlich, dass wenn immer wir was im Editorial spielen, jetzt gerade sind es die Guides zum Beispiel. Wir haben noch relativ neu, seit 2 Monaten ein neues Format. Das heißt, Guides arbeiten wir mit Expertinnen und Experten zusammen, die durch ein bestimmtes Thema führen und dazu Blinks und Shortcasts kuratieren. Und die sieht im Moment jeder Nutzer, jede Nutzerin auf seinem For You-Screen. Das führt dazu, dass die, deren Geschmack wir treffen, mehr engaged sind. Die, deren Geschmack wir aber nicht treffen, dann weniger engaged sind, weil das Erlebnis eben nicht mehr so personalisiert ist. Das heißt, wir müssen auch dahin kommen, dass wir unsere Editorial-Inhalte, unsere redaktionellen Inhalte personalisieren.
Die Frage finde ich aber insofern ganz spannend, weil ich beispielsweise bei Netflix das Gefühl habe, dass sie teilweise weniger personalisieren als früher, also beispielsweise, dass jeder dieselben Top 10 am Tag sieht, weil sie dadurch vielleicht auch ein paar Themen selbst setzen können oder Trends schaffen können. Ist das für euch auch ein Thema oder wollt ihr wirklich 100% Personalisierung?
Wir wollen so in der Mitte sein. Am Ende macht Netflix, glaube ich, nichts, was nicht am Ende Engagement fördert. Das heißt, natürlich zeigen sie die Top 10, die gerade in Deutschland die Top 10 sind und das sind eben nun mal die Top 10 für alle. Das machen die aber nicht, oder ich weiß es am Ende nicht, aber ich glaube sehr stark, dass sie das nicht machen aus einem Missionierungsgedanken, dass sie irgendwie Leute zu einem bestimmten Inhalt missionieren wollen, sondern das machen sie, weil es funktioniert, weil Leute eben wissen wollen, was ist hot gerade, was muss ich gucken, weil es jeder andere auch schaut. Und das haben wir ja auch, so die Top-Titel von bestimmten Kategorien. Da ist dann noch personalisiert, dass du bestimmte Kategorien siehst, die dich interessieren, während du andere nicht siehst. Und es braucht immer einen Mix. Wir haben natürlich den Anspruch, auch ein bisschen Themen zu setzen, bestimmte Themen zu pushen, die uns wichtig sind oder die wir glauben, die sonst ein bisschen hinten runterfallen. Aber unser Anspruch ist es nicht, politisch zu werden, indem wir sagen, das musst du jetzt lesen, weil das ist uns jetzt wichtig und deswegen muss es dir auch wichtig sein am Ende. Ja, hat jeder andere Interessen und auch manchmal einfach, es geht ja nicht nur um die Interessen, sondern auch welche Stimmung bist du gerade? Hast du gerade Lust auf leichte Kost, was ein bisschen unterhaltender ist oder willst du dir irgendwie was Schweres geben? Und das ist nicht unser Job, dir vorzuschreiben, was du liest. Und deswegen, wenn wir uns auf einer Skala anschauen, sind wir deutlich näher an dem Ende, dass wir stark personalisieren und weniger an dem Ende, dass wir redaktionelle Inhalte setzen, die uns wichtig sind.
Finde ich auch ganz interessant, weil mir das häufig aufgefallen ist, dass meine einzelnen Hörsessions bei Blinkist sich häufig in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also wie viel dieser Personalisierung ist so langfristig stabil und wie viel, du hast es gerade mal angesprochen, ist dann wirklich für die Session individuell? Also dass ihr erkennt, der ist jetzt gerade irgendwie auf der Suche nach was eher Leichterem. Also machen wir ihm jetzt andere Vorschläge, als wir an einem anderen Tag machen würden. Ja.
Also wir schauen schon die Signale, die oder deine kürzliche Nutzung auf Blinkist ist deutlich stärker gewichtet als das, was du langfristig gemacht hast. Das heißt, wenn du langfristig ganz viel, weiß nicht, Business-Themen gelesen hast, aber jetzt auf einmal anfängst, dich für Parenting-Themen zu interessieren, dann gewichten wir das Parenting deutlich stärker und schlagen dir dann mehr Erziehungsratgeber vor. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aus so einer Bubble dann auszubrechen. Da ist dann schon wichtig, da kommen dann redaktionelle Inhalte wieder ins Spiel oder einfach, dass wir sagen, das sind unsere Neuveröffentlichungen, die jetzt nicht personalisiert sind, sondern die wirklich einfach die Neuveröffentlichungen sind, dass wir so ein bisschen immer was Generelles reingeben, um die Chance zu geben, dass du aus deiner bestehenden Bubble ausbrichst. Und wenn du da ausbrichst, dann merkt das der Algorithmus auch sofort und gewichtet das hoch, weil sonst wäre es ja, sonst hättest du ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, immer 50 Business-Titel gegen dann einen Parenting-Titel oder einen Titel zum neuen Thema und da würde dieses neue Thema immer untergehen und deswegen gewichten wir das deutlich höher. Viel detaillierter stecke ich auch nicht drin und viel detaillierter machen wir es wahrscheinlich auch noch nicht. Wir haben gerade ein Team von 3 Data Scientists, die das betreuen, die aber auch noch andere Sachen mitmachen müssen. Also eigentlich haben wir vielleicht nur anderthalb Data Scientists, die sich nur damit beschäftigen. Und wenn du dir Netflix oder Spotify anguckst, die haben da sicherlich Teams, die wahrscheinlich dreistellig sind vom Headcount her. Das heißt, da ist noch viel, viel Luft nach oben und viele Dinge, die wir noch machen könnten, die wir noch gar nicht machen.
Wie viel von eurer Personalisierung ist wirklich komplett automatisch und wie viel ist so manuell? Also beispielsweise, wenn mir jetzt ein Buch vorgeschlagen wird, das zu dem Titel passt, den ich gerade eben gehört habe, ist das alles komplett basierend auf AI oder habt ihr da einfach entsprechende Titel vorgeschlagen?
Nee, komplett auf AI. Es gibt manchmal in den alten Blinks, wenn du einen Blink hörst, der schon ein bisschen älter ist, da gibt es dann auch noch redaktionelle Empfehlungen, die tatsächlich mit im Text stehen, wo dann Further Reads sind. Die haben aber keinen Einfluss auf das, was dir dann tatsächlich vorgeschlagen wird. Also das schlägt dir dann der Sprecher vor. Das hat sich irgendwie auch mal jemand manuell ausgedacht. Aber das, was dann tatsächlich in deine Autoplay-Queue kommt oder dann auf deinem For You-Screen erscheint, ist komplett AI-getrieben. Das machen wir überhaupt nicht mehr redaktionell. Kriegt man mittlerweile mit der AI auch gut hin. Und da gucken wir nicht nur auf, was haben Nutzerinnen und Nutzer, die den Titel gelesen haben, danach gelesen, sondern wir schauen auch tatsächlich, wir können die Titel semantisch analysieren, um welche Inhalte geht es hier und dann schauen, welche anderen Titel haben ähnliche Inhalte.
Welche Daten erhebt ihr an welchen Stellen und welche sind dafür ausschlaggebend? Also wir haben jetzt gerade ja schon über das Onboarding gesprochen, aber später dann innerhalb der App, also sind das dann die Hörzeiten pro Titel oder einfach welche Titel man auf die Watchlist oder auf die Hörliste setzt. Was sind da für euch ausschlaggebende Signale?
Genau, eigentlich all das, was du gesagt hast. Wir nutzen alle Signale, Titel, für die man sich interessiert, die man auf die Watchlist setzt, Titel, die man tatsächlich startet. Dann schauen wir auch, wie ist die Finish Rate dieser Titel. Also klangen die nur interessant oder waren die da noch interessant und hat man die gefinished? Wir schauen uns auch die Bewertung an. Wo wir noch am Anfang sind, Negativsignale besser zu bewerten. Das heißt, wenn du den Titel 2-3 Mal auf deinem For You-Screen gesehen hast, aber nichts damit gemacht hast, dann sollte der eigentlich verschwinden und das sollte auch ein negatives Signal sein, war wahrscheinlich keine gute Empfehlung. Das ist technisch ein bisschen komplexer, weil man dann auch, also um da jetzt sehr, sehr detailliert reinzugehen, weil man dann auch Impressions tracken muss. Dann müssen wir tatsächlich gucken, wie oft hast du den Titel gesehen? Und das ist nicht so trivial, wie wenn wir auf Klicks tracken. Da sind wir gerade noch dran. Weiß jetzt gar nicht, wo wir da stehen, ob das gerade im Fokus ist bei dem Team oder was anderes wichtiger ist. Aber wie ich es gesagt habe, wir nutzen schon sehr, sehr viel und gleichzeitig gibt es auch noch sehr, sehr viele Dinge, die wir noch tun können, um das noch besser zu machen.
Beim Feedback ist mir was aufgefallen und zwar fragt ihr häufig am Ende der Blinks nach Feedback, aber wenn ich das nicht übersehen habe, ist das Feedback der anderen Nutzer nicht öffentlich sichtbar. Also ihr werbt sehr viel mit den Bewertungen im App Store, aber bei den einzelnen Titeln sehe ich jetzt keine Sternebewertungen oder Kommentare von anderen Nutzerinnen und Nutzern. Warum macht ihr das nicht öffentlicher?
So, die Sternebewertung zeigen wir an. Ich glaube, die ist dann vielleicht nicht prominent genug, dass du sie noch nicht gesehen hast. Das qualitative Feedback, also die Kommentare, haben wir bisher noch nicht angezeigt, weil wir sie dann auch moderieren müssen, ein Stück weit. Da kann ja dann jeder irgendwas schreiben und dann muss ja schon jemand drüber schauen, dass das irgendwie alles ja veröffentlichbar ist. Und das ist ja kann sehr aufwendig sein. Das kann man ein Stück weit auch automatisieren durch AI, aber am Ende muss man dann Community Management betreiben und deswegen haben wir davon noch abgesehen. Das ist aber was wir uns für nächstes Jahr vorgenommen haben, den User-Generated Content, der schon generiert wird, da noch mehr für uns nutzbar zu machen.
Du hast es gerade schon angesprochen, seit kurzem bietet ihr auch die Blinkist Guides an, also wo Experten auf einem Fach, ich glaube 3 oder 4 verschiedene Blinks kuratieren und dazwischen auch ein bisschen Moderation einbinden und erklären, warum der Titel für sie relevant war und warum sie ihn weiterempfehlen würden. Welche Erkenntnis steckt hinter diesem neuen Format?
Ganz verschiedene Erkenntnisse. Zum einen wissen wir, und das ist, glaube ich, auch, wissen nicht nur wir, das weiß jeder, die Menschen entdecken Inhalte durch andere Menschen. Also ein Buch, was mir von jemandem empfohlen wurde, den ich kenne, und sei es, den ich persönlich kenne oder dem ich folge auf Twitter, ein Buch, was mir durch den Kanal empfohlen wurde, bin ich eher bereit, Zeit zu investieren, das zu lesen, als ein Buch, was irgendein Algorithmus ausgespuckt hat, ohne Kontext. Das heißt, eine persönliche Empfehlung und auch ein bisschen Kontext, warum diese Empfehlung für mich relevant ist, ist super wichtig, um Relevanz zu schaffen, um am Ende Motivation zu schaffen, diesen Titel zu lesen oder zu hören. Das ist das eine. Also durch Persönlichkeiten können wir die Discovery besser machen. Und dann ist es auch ein Aspekt, dann dran zu bleiben. Also wenn ich mich jetzt zu einem Thema schlau machen will, ist es das eine, dass ich mir selbst 5 Titel zusammensuche und die dann lese. Das ist erfordert deutlich mehr Willpower von mir und deutlich mehr Arbeit, weil ich die Titel finden muss und dann auch dranbleiben muss. Und so ein Guide, wo mich ein Experte oder eine Expertin durchführt, da wurde dann die halbe Arbeit schon gemacht und es ist eben ein in sich geschlossener Guide. Und einige von uns haben ja dann auch den Anspruch, wenn sie was angefangen haben, es dann auch fertig zu machen. Und man will den Guide dann eben abfließen und alle Haken haben. Also auch so ein bisschen was Gamified dabei, um Leute zu motivieren, am Ball zu bleiben. Weil wir können die Inhalte so unterhaltend und so kurz machen, wie möglich. Es bleibt immer noch Inhalte, für die man sich ein bisschen nach vorne lehnen muss. Es ist jetzt kein Lean-Back-Entertainment wie Spotify oder manche Podcasts. Man muss aktiv zuhören und ein bisschen drüber nachdenken, um dann auch was mitzunehmen. Und das muss man, all das so ist, muss man eben uns ein bisschen was ausdenken, um das aktive Zuhören und das am Ball bleiben zu fördern. Und das ist auch ein wichtiger Teil von Guides.
Ich finde es insofern auch interessant, weil ihr ja eigentlich immer mit dem Versprechen werbt, dass man in möglichst kurzer Zeit was lernt. Und die Guides machen ja aus vielen Kurzformaten eher so ein Longform-Format, wo man vielleicht mal 1-2 Stunden dann dranbleiben
genau.
kann.
Genau. Aber die atomare Einheit bleibt eben der Blink. Das heißt, man kann auch so ein Guide am Ende sehr, sehr gut zwischendurch hören. Hier mal 15 Minuten, da mal 10 Minuten. Das war uns wichtig. Aber am Ende kommen viele, viele Nutzer und Nutzerinnen, sagen, sie wollen gerne hier und da dann tiefer gehen. Und natürlich kann man sagen, ja, dann holt euch das Buch. Und das machen ja auch viele. Und gleichzeitig gibt es aber auch das Bedürfnis, tiefer zu gehen zum Thema, ohne tiefer in eine Denkschule, in ein Buch zu gehen, sondern tiefer, um sich eben mehr horizontal zu einem Thema weiterzubilden. Und so können wir dann, ja, das Bite-Size, diese geringe Barriere kombinieren mit tiefer gehen, indem wir Dinge zusammenstecken zu einem Guide.
Wenn wir über Empfehlungen sprechen, dann kommen wir, glaube ich, heutzutage an einer Plattform nicht vorbei, nämlich TikTok, die ja genau wegen ihren automatischen Empfehlungen groß geworden sind. Lustigerweise, als ihr gestartet seid, waren, glaube ich, 15 Minuten Shortform-Content. Mittlerweile sind 30 Sekunden Shortform-Content. Wie blickt ihr auf TikTok?
Wir sehen TikTok als super spannenden Marketingkanal zum einen, weil der natürlich immer mehr, gerade junge Menschen, immer mehr Zeit darauf verbringen und die auch ihr Marketingprodukt immer besser ausbauen, sind da jetzt schon aktiv, ist aber noch kein wirklich wichtiger Kanal für uns, um neue Kunden zu akquirieren. Das wird aber kommen. Ich glaube, 2023 ist das Werbeprodukt von TikTok soweit, dass sehr, sehr viele Budgets von App-Developern oder von Unternehmen dann zu TikTok wandern. Das heißt, aus der Sicht schauen wir uns das sehr, sehr genau an. Und natürlich schauen wir uns auch die Nutzungsgewohnheiten an, die ja die TikTok etabliert hat, dass die Leute eben noch kürzeren Content wollen, noch unterhaltsamer und schauen auch, was wir da machen können. Wir werden jetzt nicht unser Format selbst noch kürzen, weil das irgendwie nicht mit dem Kundenfeedback zusammenpasst, dass die Leute auch ein bisschen tiefer gehen wollen. Und irgendwann wird es zu flach und zu fluffy und dann nimmt man nichts mehr mit und dann kann man auch auf TikTok bleiben. Wie ich schon gesagt habe, es ist eben schon ein bisschen lean forward. Man muss ein bisschen Zeit investieren und auch aktiv zuhören, um was mitzunehmen. Aber gleichzeitig können wir in der Discovery uns viel abschauen. Irgendwie, wie können wir noch schneller und noch unterhaltsamer Titel promoten und Relevanz herstellen.
Was ja auch noch ein großer Unterschied ist, bisher ist es bei euch so, dass man entweder lesen oder hören kann. So richtig visuell, also was Infografiken oder Videos angeht, seid ihr bisher noch nicht. Warum nicht?
Fokus. Irgendwo muss man anfangen, kann nicht alles gleichzeitig machen. Wir haben jetzt bei Guides, im Zuge von Guides experimentieren wir tatsächlich mit zusätzlichen Inhalten. Das sind Infografiken, Quizzes, für verschiedene Bonusinhalte auch mal ein Video, was verlinkt ist, mit drin, um zu schauen, ob wir durch diese zusätzlichen Inhalte mehr Tiefe schaffen können und mehr Engagement. Wir haben uns aber am Ende bewusst dafür entschieden, uns hauptsächlich auf Audio zu fokussieren, und Text machen wir auch, weil das ist einfach. Das kann man, alles, was man in Audio hat, kann man dann auch im Text anbieten. Aber in Audio sehen wir den blauesten Ozean. Da ist am wenigsten Wettbewerb. Der Audiomarkt wächst stark. Also es kommen immer noch mehr Hörer mit rein. Und da sind am Ende Podcasts, Spotify, also Musik und Audible, lange Hörbücher, die großen Wettbewerber. Sobald wir in Video gehen, ist man mit TikTok, YouTube, den ganzen Social-Media-Plattformen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und das ist deutlich schwieriger. Leute wollen, kommen zu Blinkist, um eben zwischendurch sich weiterbilden zu können. Und das zwischendurch ist eben häufig, meine Augen sind busy, ich brauche was zum Hören. Das heißt, es gibt auch Lerner, die sagen, ich muss es lesen oder ich muss es noch visuell mir irgendwie angucken, damit was hängen bleibt. Das wissen wir. Wir lassen da ein bisschen was liegen. Aber gleichzeitig, wenn wir alles für alle machen, da machen wir nichts richtig und kommen, glaube ich, nicht voran.
Siehst du den Boom im Audiomarkt, also Podcasts und Ähnliches, für euch eher als eine Chance oder als eine wachsende Konkurrenz und mehr Wettbewerb?
Chance, ganz klar. Ich meine, dass immer mehr Leute mehr hören oder von Radio hören hin zu digitalen Angeboten wechseln, ist eine Chance, weil der Markt wächst so schnell und Leute hören so viel am Tag, dass man da, die 15 Minuten, die wir am Tag brauchen, die können wir uns schon irgendwie besorgen, auch in einem starken Wettbewerb. Also oft ist es so, wenn man gar keinen Wettbewerb hat und der Einzige ist, der was macht, dann ist es meistens ein zu kleiner Markt oder eine zu kleine Opportunity. Von daher sehen wir das als Chance und glauben, dass wir uns sehr, sehr gut differenzieren können. Audible ist sehr, sehr Longform. Podcast ist auch Longform und ein bisschen mehr Fluff. Und das hat, also ich höre auch viele Podcasts, das hat auf jeden Fall, das unterhält mehr und ist ein bisschen mehr lean backwards als das, was wir leisten können. Aber wenn sich Kunden wirklich speziell weiterbilden wollen, das Gefühl haben wollen, ich verbringe meine Zeit jetzt sehr, sehr wertvoll und kann mich zu einem Thema aufschlauen, dann gibt es eben nicht so viel. Dann kann man, dann findet man beim Podcast nicht sehr schnell zu einem Thema was, und wenn, dann muss man sich irgendwie durch anderthalb Stunden Unterhaltung durchhören. Und bei einem Hörbuch muss man eben dann oft 8 bis 10 Stunden investieren. Und ja, da haben wir ein wirklich differenziertes Produkt.
Daraus habt ihr ja auch ein Produktangebot gemacht mit euren Shortcasts. Also ihr fasst ja auch lange Podcasts kurz zusammen. Wird das viel genutzt?
Das wird okay genutzt. Das ist jetzt nicht auf einmal 50-50, dass jetzt die Hälfte der Leute auch Shortcast nutzen. Also die meisten Nutzerinnen und Nutzer kommen immer noch für die Bücher, weil die Bücher noch ein stärkeres Wertversprechen bilden. Gleichzeitig merken wir aber, dass einige Nutzer dann auch Shortcasts entdecken und die dann auch regelmäßig nutzen, wenn eben ein Shortcast empfohlen wird, der relevant ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass Shortcasts jetzt eine gleichberechtigte Säule neben den Blinks geworden sind.
In dem Audiobereich versucht vor allem Spotify sich ja im Moment so als die zentrale Anlaufstelle zu positionieren mit Musik, Podcasts, jetzt in Zukunft auch Hörbüchern. Ihr selbst seid, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Spotify noch nicht aktiv. Bei euch ist es alles, glaube ich, hauptsächlich in eurer eigenen App. Überlegt ihr auch ein bisschen mehr auf andere Kanäle noch zu distribuieren?
Wir überlegen, ja, es macht für uns strategisch aber nicht so viel Sinn. Am Ende, wenn man unsere Inhalte über Spotify oder andere Plattformen hören kann, dann gibt es keinen Grund mehr, zu Blinkist zu kommen und bei uns ein Abo abzuschließen. Und als reiner Verlag, der Inhalte macht und die über andere Distributionsplattformen vertreibt, das ist nicht so ein spannendes Geschäft. Wir haben dann keine direkten Kundenbeziehungen. Ich meine, das ist ja das Problem, was auch die Buchverlage haben. Die haben keine direkten Kundenbeziehungen. Die sind immer hinter Amazon, Audible, jetzt neuerdings auch Spotify und sind in keiner guten Marktposition. Und wenn wir so gucken auf, ja, wir wollen ja auch ein Unternehmen bauen, was irgendwie einen gewissen Unternehmenswert hat, was eine starke Position hat, um groß zu werden, dann macht es Sinn, eine eigene Plattform, ein eigenes Abo-Modell zu etablieren und die Kunden an sich selbst zu binden. Das ist das eine. Und wenn man jetzt rein aus Nutzersicht argumentiert, geht es bei uns eben, wenn man Blinkist hört, das wissen wir von unseren Nutzern, nicht nur darum, die zu hören, sondern auch darum, es soll was hängen bleiben. Es soll, wir haben ja sehr stark über Personalisierung gesprochen. Man will die richtigen Empfehlungen bekommen, basierend auf dem, was man schon gehört hat und so. Und wir können für das, was wir tun, einfach eine viel zugeschnittenere Erfahrung liefern, indem wir das in der Blinkist-App anbieten, anstatt einfach nur unsere Inhalte auf Spotify zu stellen.
Du hast gerade auch schon die Buchverlage und deren Position angesprochen. Wie stehen die denn zu euch?
Gemischt. Also wir arbeiten mit sehr vielen Buchverlagen zusammen, auch schon seit vielen Jahren, bezahlen denen kleine Umsatzbeteiligung, um die Rechte zu bekommen, Originalcover nutzen zu dürfen und auch Zitate nutzen zu dürfen. Gleichzeitig begegnet uns hier und da auch noch Skepsis. Manche Buchverlage haben Angst, dass Nutzer dann nur noch Blinkist hören und nicht mehr die ganzen Bücher kaufen. Das sehen wir überhaupt nicht in unseren Nutzerdaten. Also wir machen regelmäßig Umfragen und sehen, dass die Mehrheit tatsächlich sogar mehr Bücher liest durch Blinkist, weil sie eben mehr Bücher entdeckt und dann öfter denkt, ja, das ist spannend, das will ich auch ganz lesen. Wir sehen keine kannibalisierenden Effekte. Wir sehen natürlich Leute, die keine ganz Bücher mehr hören oder lesen und dann zu Blinkist kommen, die kriegen wir auch nicht immer dazu, dann wieder ganze Bücher zu hören und zu lesen, aber die fallen bei den Verlagen ja nicht weg, weil die waren sowieso schon nicht da. Das heißt, wir Buchlesern bieten wir bessere Discoverability und triggern da eher mehr Buchkäufe. Und Nicht-Buchlesern bieten wir zumindest ein bisschen was. Also ist besser als nichts. Und dadurch, dass wir den Verlagen Umsatzbeteiligung zahlen, sind wir dann auch für die. Am Ende bleibt mehr hängen als ohne uns. Und ja, gleichzeitig ist es eine eher konservative Industrie, die Angst haben vor allem Digitalen. Das ist ein bisschen, ja, ich finde es schizophren. Also die Industrie beschwert sich, dass Amazon und Audible, dass sie so groß sind und eigentlich Monopole haben und die Bedingungen diktieren. Und gleichzeitig gucken sie eher skeptisch auf neue Angebote, die eben eventuell einen neuen Kanal zu dem Kunden, zu den Buchkäufern bieten könnten. Und das, ja, also so wie einige Verlage gerade noch agieren, wird Amazon und Audible immer der Größte bleiben und die werden sich immer beschweren, dass da so ein Monopol entsteht. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Verlage, die das schon deutlich progressiver sehen, die uns als Chance begreifen, als Tool, um Bücher und Autoren zu vermarkten. Also haben da auch sehr, sehr viele gute Kollaborationen, wo wir gute Sachen zusammen machen. Jetzt gerade auch mit den Guides, da sind auch viele Autoren, also die Autoren stehen Schlange und die Verlage da irgendwie ihre Autoren als Experten zu platzieren und noch viele andere Ideen, wie man auch für Autoren und Verlage noch mehr macht.
Kann man eigentlich bei euch aus der App heraus die Bücher dann auch direkt kaufen?
Ja, das kann man. Es war lange Zeit recht schwierig, weil man vor allem bei iOS nicht zu Amazon linken durfte, weil Apple hat Guidelines, du darfst zu keinen Seiten linken, wo man dann digitale Produkte kaufen kann, die nicht mit In-App-Purchase kaufbar sind.
Also das 25% kriegen.
Genau, 30 sogar. Das heißt, es war lange Zeit oder ist immer noch schwierig, ist nicht so trivial. Wir haben aber das, was geht, eingebunden. Wir merken aber, dass die wenigsten Leute auf diese Links klicken, weil es löst kein Kundenproblem. Wenn ich ein Buch kaufen will, jeder hat da so sein Flow. Die Leute machen die Amazon-App auf und setzen sich eine Leseprobe an Kindle oder gehen zu ihrem zum Buchhändler ihres Vertrauens. Nur weil dann irgendwo ein Button auf Blink ist. Man liest ja den Blink und denkt dann, fand das spannend, und irgendwann, wenn man dann wieder im Buchkaufmodus ist, erinnert man sich dran und kauft den. Aber wenn man im Buchkaufmodus ist, ist man dann eben schon im Buch, steht man in der Buchhandlung seines Vertrauens oder ist eben auf der Amazon-App oder ist auf seinem Kindle. Deswegen, wir kriegen Kunden nicht dazu. Wir wissen, dass Kunden durch uns mehr Bücher kaufen, aber wir wissen auch, dass das vor allem außerhalb von Blinkist passiert und dass die wenigsten dann zurückkommen und sagen, ach, ich habe es ja bei Blinkist entdeckt, also klicke ich jetzt bei Blinkist in den Link, weil dann kriegen die noch eine Affiliate-Fee.
Ja, schwer nachvollziehbar am Ende. Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass ihr theoretisch alle Sachbücher aufgreifen könntet, nur eben dann nicht mit Originalcover und Zitaten? Oder?
Genau, richtig. Wir verletzen keine Urheberrechte. Das sind also eigenständige Werke. Die Ideen in Büchern sind nicht urheberrechtlich geschützt. Also auch ein Buch ist ja am Ende eine Zusammenfassung von vielen Ideen, die es schon gab. Oder teilweise natürlich ist es auch immer Originalität und neue Gedanken und in der Zusammenstellung der Inhalte, das ist ja originell. Und genau das ist es bei uns auch. Wir lösen uns ja wirklich sehr weit von dem Buch. Wir sagen jetzt nicht, das Buch hat 10 Kapitel, also machen wir aus jedem Kapitel einen Blink, sondern lösen uns davon und schauen wirklich, was sind hier so die ein, zwei Kernideen und wie können wir die präsentieren, um sie in 15 Minuten irgendwie zu einer guten Lernjourney zu machen. Und das verletzt kein Urheberrecht. Das hat genügend Schöpfungstiefe.
Kannst du grob sagen, wie viel Prozent eurer Inhalte mit Einverständnis der Verlage und mit Kooperation entstanden sind und wie viele ihr einfach so nutzt?
Also in Deutschland sind wir, glaube ich, bei 60% lizenzierten Titel und haben Vereinbarungen mit den größten Verlagen, ich glaube mit den Top 9, also 9 der Top 10 Verlage. Die 40% sind dann vor allem Longtail, also kleinere Verlage, die wir auch mit an Bord holen wollen. Das dauert aber einfach länger, ist mehr Arbeit. Und dann manche Verlage kommen, also für manche Verlage ist es wichtig, dass sie wirklich immer das 101-Einverständnis vom Autoren bekommen. Das heißt, manche Titel werden dann erst im Nachgang lizenziert, weil der Prozess bei den Verlagen länger dauert.
Ihr habt in eurem Archiv mittlerweile über 5.500 Blinks. Kannst du sagen, wie stark da so die Konzentration auf einzelne Top-Titel ist?
Habe ich nicht im Kopf. Wir sehen aber, dass es sehr Longtail getrieben ist. Es ist jetzt nicht so, dass die Top 10 Titel 30% oder 40% der Consumption ausmachen. Also natürlich gibt es ein paar Titel, gerade wenn sie dann Bestseller sind und in den Medien diskutiert sind, die dann sehr, sehr viele Hörer ansprechen. Aber dann geht wirklich jeder so in sein eigenes Rabbit Hole und geht dann tief da, wo er oder sie gerade tief gehen will. Das heißt, der Longtail ist bei uns sehr wichtig. Wenn wir jetzt einfach weniger Titel machen würden und uns auf die absoluten Bestseller konzentrieren würden, würden wir deutlich weniger Engagement sehen.
Wie wichtig sind für euch Neuerscheinungen? Also, dass ihr immer wieder neue Titel im Sortiment habt?
Auch wichtig. Es gibt Leute, die warten tatsächlich darauf. Die haben so alles aus unserer Bibliothek gehört, was sie interessiert, und warten dann auf Neuerscheinungen, um eben was Neues zu haben, was sie interessiert. Wir hatten jetzt mal einen Test gemacht in diesem Jahr, mal über 3 Monate ein bisschen weniger Titel veröffentlicht, um zu gucken, was hat das für einen Impact, weil es einfach mal auch quantitativ zu testen, und haben dann tatsächlich einen starken Rückgang bei Engagement gemerkt. Das heißt, sind wichtig.
Wenn wir jetzt nochmal den Punkt Personalisierung und Empfehlungen vielleicht abschließen wollen, viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind so aus der klassischen Verlagswelt, also so Presseverlage, jetzt weniger Buchverlage. Was würdest du denen empfehlen, wenn sie in Zukunft stärker personalisieren wollen? Also im Moment sind die meisten Seiten, glaube ich, noch sehr stark redaktionell kuratiert. Aber soweit ich weiß, sind viele dran, auch mit AI personalisierte Bereiche zu entwickeln.
Eine gute Frage. Also A, würde ich Ihnen empfehlen, jemanden einzustellen, der sich damit auskennt. Also ein Data Scientist oder eine Data Scientist, die eben Erfahrung hat mit so Recommender-Modellen. Man muss da das Rad nicht neu erfinden. Es gibt ganz viele Services von Amazon, von Google, also ganz viele Open-Source-Services, wo die eigentliche AI passiert. Wir sind ja jetzt keine AI-Experten bei Blinkist, sondern wir haben eine Data Science Team, das eben versteht, wie wir, und ich glaube, wir nutzen die Tools von Amazon, wie wir die für uns nutzbar machen können. Wir schicken dann da wir definieren einmal das Modell, schicken dann da die Signale hin, dann macht der AI-Algorithmus bei Amazon seine Magic, die wir auch nicht verstehen, und spuckt uns dann wieder was aus und lernt. Das heißt, ja, man kann da wirklich mit ein, zwei Data Scientists, die fit sind, schon sehr, sehr, sehr viel erreichen. Da würde ich anfangen. Und dann muss man natürlich sehen, bei Verlagen, die sehr viel Webgeschäft haben, da ist es ein bisschen schwieriger, die Nutzer Dinge zu fragen oder so einen kontinuierlichen Nutzergraph zu haben, weil wenn ich jetzt heute meine Cookies lösche, dann kennen mich morgen die Verlage nicht mehr und dann fange ich wieder von null an. Das ist sicherlich ein bisschen schwieriger. Deswegen ist da wahrscheinlich auch App-Geschäft, also irgendwie die Leute in eine App ziehen, wo man dann eben längerfristig weiß, mit wem man es zu tun hat und längerfristig personalisieren kann. Ein zweiter wichtiger Baustein, wenn man das eben leisten kann.
Also wahrscheinlich auch das Thema Registrierung, damit man dann First-Party-Data hat.
Genau, richtig. Und bei einer App geht es ja auch ohne Registrierung. Da kann man auch, solange die App nicht gelöscht wird, auch mit anonymen Accounts arbeiten. Das machen wir auch. Also wenn wir zwingen den Sign-Up ja nicht. Den Sign-Up braucht man dann tatsächlich erst, wenn jemand ein Abo abschließt, weil dafür braucht man dann eben für die Kommunikation eine E-Mail-Adresse, um Reminder zu schicken, wenn das Abo verlängert wird und. Aber als Free-Nutzer kann man Blinkist auch ohne Registrierung nutzen. Und trotzdem haben wir dann eben ein Nutzerprofil im Hintergrund ohne E-Mail-Adresse eben. Und das geht, wenn man es über eine App macht. Über eine Webseite geht das eben nur so lange, wie die Cookies aktiv sind.
Das Thema Freemium treibt ja auch viele Verlage um. Was bekommt man denn bei euch for free?
Aktuell einen Titel kostenlos am Tag, der dann vorausgewählt ist, den wir auch über einen Algorithmus vorauswählen. Das heißt, da kann man jetzt nicht frei wählen, welchen Titel man will, sondern macht die App auf und da ist halt ein kostenloser Blink des Tages. Wir arbeiten gerade an einem spannenden neuen Konzept mit Spaces. Da wird wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ein neues Freemium-Modell kommen, zu dem ich jetzt noch nicht so viel sagen kann. Aber da gibt es dann noch neue Möglichkeiten, Blinks auch kostenlos zu nutzen.
Okay, dann bin ich gespannt. Ein Thema, was vorhin auch schon mal angeklungen hat, ist so Einfachheit und Fokus. Im Grunde ist das ja auch euer Kernnutzenversprechen in eurem Produkt, dass ihr die Sachen gut zusammenfasst. Aber ich finde, man sieht es eurem Produkt auch an, also dass ihr euch auf wenige Formate fokussiert, wahrscheinlich sehr viel testet und auch sehr viel wieder verwerft. Also so ein bisschen Kill Your Darlings an der einen oder anderen Stelle. Wenn ihr über eine neue Idee nachdenkt, die einführt, wie sieht da euer Prozess aus?
Also erstmal würde meine Produktchefin dem Statement widersprechen. Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, wirklich unsere Darlings schnell zu killen und unsere App einfacher zu machen. Die ist ein bisschen über die letzten Jahre ein bisschen organisch gewachsen und hier was dran und da was dran. Und da können wir viel tun, um die wirklich noch intuitiver, nutzerfreundlicher und fokussierter zu machen. Das ist auch wird auch ein Ziel für nächstes Jahr, da mal einen größeren Revamp zu forcieren. Um auf deine eigentliche Frage zu antworten, wir versuchen, und das ist auch ein ständiger Lernprozess, in dem wir uns kontinuierlich verbessern, wirklich erstmal viel zu testen, ohne Code zu schreiben, ohne es in die App zu bringen. Also wenn wir neue Ideen haben, die mal schnell Wireframes machen, Mockups machen und dann mit Nutzern drüber sprechen. Sowohl bestehende Nutzer als auch potenzielle Nutzer, dass man so Feedback von wir wollen ja durch neue Features auch neue Nutzer ansprechen. Das heißt, wir können nicht nur unsere bestehenden Nutzer fragen, sondern müssen auch Leute aus unserer Zielgruppe fragen. Und genau, denen zeigen wir dann Wireframes und lassen die da durchklicken und gucken einfach, wie nutzen sie es, finden die es spannend, finden die es nicht spannend und können so eigentlich schon sehr, sehr viel lernen, ob eine Idee, ob eine Hypothese, die wir haben, valide ist und falls ja, wie müssen wir sie umsetzen, damit sie möglichst intuitiv ist. Und wenn wir da Signale haben, die stark genug sind, gehen wir dann tatsächlich ins Programmieren und den Design-Feinschliff und launchen es dann in der App. Und wenn wir Dinge dann in der App launchen, launchen wir die häufig, wenn möglich, als A/B-Test. Das heißt, 50% der Kunden sehen das und 50% der Kunden sehen es nicht und unterscheiden auch nochmal zwischen bestehenden Kunden und neuen Kunden. Weil bestehende Nutzer haben eben schon so ihre festen Erwartungen an die App und ihre eingeschliffenen Verhaltensmuster, während neue Kunden eben noch deutlich offener sind. Manchmal sieht man dann auch, dass was Neues für bestehende Kunden überhaupt keinen Effekt hat im Engagement oder sogar eher als negativ wahrgenommen wird, weil es eine Veränderung ist ihres liebgewonnenen Produktes, während neue Nutzer dann bei einem neuen Feature deutlich mehr Engagement zeigen. Und das genau, wir versuchen, wenn wir neue Dinge launchen, eben diese Unterschiede auch zu lernen. Welche Effekte hat das auf welche Nutzergruppe?
Und wie wägt ihr das am Ende dann ab?
Am Ende priorisieren wir, also versuchen wir natürlich, wir wollen unsere bestehenden Kunden nicht vergraulen. Und gleichzeitig ist es aber auch manchmal nötig, dass so ein bisschen sich, dass sie ihr Verhalten ändern müssen oder sich an was Neues gewöhnen müssen, weil sonst bleibt man ja stehen. Und wir können nicht nur auf bestehende Kunden optimieren, wir wollen ja wachsen. Deswegen müssen wir auch gucken, was spricht neue Kunden an. Also das heißt, es soll jetzt nicht blöd, ja, es klingt blöd, aber es ist trotzdem einfach rational so, ist dann neue Kunden ein bisschen wichtiger als bestehende Kunden, weil wir wissen, dass bestehende Kunden einfach manchmal, ne, wenn irgendwie Airbnb eine komplett neues Redesign launcht oder so, da muss ich mich auch erstmal wieder zurechtfinden, wie ich das benutze. Das ist ganz normal. Dann bin ich vielleicht erstmal frustriert, aber dann geht das nach einer Woche auch wieder weg, weil ich dann weiß, wie es funktioniert und dann sehe ich doch irgendwann auch den Wert.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, weil viele, glaube ich, in so einer Schockstarre sind, weil sie Angst vor ihren Bestandskunden haben.
Ja, und viele fragen auch nur die Bestandskunden nach neuen Features. Leider Punkt, der da, also viele fragen auch nach neuen Features und machen dann genau das, was Kunden sagen. Aber oft wissen Kunden, also die meiste Zeit wissen Kunden ja nicht, was, also können so ein bisschen ihre Bedürfnisse beschreiben und was ihnen fehlt. Aber die Lösung ist, das ist ja unser Job, dann innovativ zu sein. Die Lösung kann uns eben keiner sagen. Und wenn man nur das wirklich wortwörtlich auf seine Nutzer, bestehende Nutzer hört, was man bauen soll und nur das baut, das ist ein Recipe for Disaster, weil dann ist man nicht innovativ, sondern macht irgendwie das Offensichtliche und macht auch nur das Offensichtliche für den harten Kern an Power-Usern, die man ohnehin schon hat entwickelt häufig am Markt vorbei oder entwickelt sich mehr in so eine Nische, anstatt wirklich das Produkt massenmarktfähiger zu machen.
Wenn ihr jetzt euch eure Zielgruppe, eure Nutzer vorstellt, arbeitet ihr eigentlich mit Personas, Nutzersegmenten? Also wie unterteilt ihr eure Nutzer?
Also wir arbeiten mit Personas, um so ein bisschen zu verstehen, was sind so die Core-Use-Cases, um die ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben so drei verschiedene Personas, einen Skill-Sharpener, das sind Leute mit einem sehr konkreten Intent, die ihre Skills verbessern wollen, die sich persönlich oder beruflich weiterentwickeln wollen, die dann in einer klaren Vorstellung kommen, dann ich will eine bessere Führungskraft werden und dann halt auch sehr, sehr gezielt danach suchen. Dann gibt es so diese Curious Explorers, das ist eine zweite Persona, bei denen geht es immer so eher so darum, sich so generell ein bisschen allgemein weiterzubilden, ohne jetzt spezifisches Ziel. Also die sind viel offener für Empfehlungen mal aus dieser Kategorie, mal aus dieser Kategorie. Da ist es wichtig.
Das klassische Studium Generale.
Genau, und da ist wichtig, mehr Guidance zu bieten, mehr Personalisierung. Die Skillsharpeners, die wollen einen guten Search und dann sehr, sehr gezielt auf Inhalte, auf wie sie ihre Skills verbessern. Die Curious Explorers wollen wirklich wollen eher ja, allgemeine Empfehlungen. Und dann gibt es noch die Culture Customers, die wollen vor allem zu Themen unserer Zeit am Ball bleiben und sich da ein bisschen vertiefen. Also auch ein bisschen so ein bisschen ein Mix zwischen Curious Explorers und Skill Sharpeners. Da können die Interessen sehr schnell wechseln, wenn ein neues Thema im Trend ist, aber haben dann schon auch einen klareren Intent, sich zu spezifischen Trends weiterzubilden. Und das sind mal so Personas, die so ein bisschen informieren, ja, wie wir uns die UX gestalten müssen, oder wer von diesen Personas welche UX braucht, um glücklich zu sein. Am Ende des Tages haben wir aber 27 Kategorien mit nochmal, wahrscheinlich, wenn man es auf nochmal Unterkategorien runterbricht, nochmal ja, 50 verschiedenen ganz, ganz spezifischen Nischen-Intents. Und auf die müssen wir eingehen. Und da bin ich wieder beim Thema Personalisierung. Wir dürfen nicht zu sehr verlieren in diesen drei großen Personas, sondern müssen dafür Sorge tragen, dass wirklich jeder Nutzer, jede Nutzerin, wenn ich gerade zwei Titel zum Thema, wie werde ich eine bessere Führungskraft gelesen habe und irgendwie wir auch wissen, Nutzer ist 20 oder 50, dann sollten wir einfach keinen Erziehungsratgeber. Selbst wenn man dann in der Persona ist, ich bin ein Skillsharpener und manche Skillsharpener suchen dann sehr speziell was für Erziehung, weil sie eben gerade in diesem Alter sind, dann müssen wir halt trotzdem so smart sein oder unsere Personalisierungsalgorithmen, dass das dann halt so eine Person keinen Erziehungsratgeber bekommt, weil das ist dann einfach irrelevant. Und deswegen versuchen wir da noch viel, viel tiefer einzusteigen.
Also ist jeder eurer Nutzer einer dieser Personas zugeordnet oder ist man so in verschiedenen Personas in einer bestimmten Ausprägung?
Eher letzteres. Und das ist tatsächlich auch, deswegen habe ich das gesagt, es geht die Personas, die nicht dazu, unsere Nutzer dann wirklich auf Einzelbasis zu klassifizieren und sagen, du bist jetzt ein Skillschabender, deswegen kriegst du das, sondern eher so für uns, um unsere App zielgerichtet weiterzuentwickeln, um zu gucken, wenn wir jetzt dieses Feature machen oder so gestalten, glauben wir, dass das irgendwie allen gerecht wird oder müssen wir irgendwann, und bisher haben wir das noch nicht, oder müssen wir irgendwann tatsächlich auch verschiedene Features sichtbar oder unsichtbar machen, je nachdem, wer wir glauben, der du bist. Bisher ist Personalisierung nur auf Inhaltsbasis, also was du siehst, aber nicht wie du es siehst und nicht welche Features du siehst oder welche UX du siehst. Das könnte man irgendwie, wenn man weiterdenkt, wenn wir so mit Goal-Features arbeiten, sodass du dir ein Leseziel setzt und dann geben wir dir Badges oder so ein bisschen. Das ist sowas, was wahrscheinlich eher Skillschaben das anspricht, weil die häufig eher so Ziele haben, ein bisschen kompetitiv sind und wollen dann das machen. Wenn man sowas mal machen würde, dann würden wir wahrscheinlich, das machen wir im Moment nicht oder nicht wirklich tief. Wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann müssten wir wahrscheinlich noch smarter werden und verstehen, wer du bist, zu welcher Persona gehörst du, um dir das dann entweder zu zeigen oder nicht zu zeigen. Aber bisher geht die eigentliche Personalisierung nur auf Inhaltsbasis vonstatten.
Sind diese drei Personas etwa gleich verteilt bei euch in der Nutzerschaft?
Nein, wir haben im Moment noch mehr Skill-Sharpeners. Die sind einfacher im Marketing einfacher zu gewinnen, weil die haben einen sehr starken Intent und auf den sehr starken Intent kann man dann eben auch gutes Marketing machen.
Wahrscheinlich auch eine hohe Zahlungsbereitschaft.
Genau. Und gleichzeitig eben aber auch die Herausforderung, dass die jetzt was brauchen und dann sind sie aktiv und dann schauen sie aber vielleicht mal 3 Monate nichts und sind dann inaktiv, wenn so ein Curious Explorer eher regelmäßig sich weiterbilden will. Dementsprechend sind Skillshabners auch ein bisschen überrepräsentiert. Und wir müssen noch bessere Wege finden, auch die anderen durch effektives Marketing anzusprechen.
Ein Punkt, den ich auch überraschend fand vor kurzem, habt ihr ein Modell eingeführt, dass ich meinen Account teilen kann mit einer weiteren Person meines Vertrauens. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ohne große Einschränkungen, also ein vollumfängliches Premium-Paket. Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
Verschiedene Gründe. Der größte ist, es geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Guides. Wir wissen, dass es, wenn ich Blinkist mit jemandem zusammen nutze, nutze ich es viel besser, kriege ich viel mehr Wert raus. Weil A, habe ich eine Person, mit der ich mir Sachen empfehlen kann. Also ich löse mein Discovery-Problem, weil ich weiß, da ist noch jemand, der Blinkist nutzt und wir können uns gegenseitig Dinge empfehlen und haben so, entdecken mehr Titel. Und ich habe, wenn mir jemand was empfohlen hat, eine höhere Motivation zu lesen, weil die Person fragt mich vielleicht irgendwann, was hältst du davon? Lass mal drüber reden. Das heißt, ich habe wieder so ein bisschen mehr so ein Nudge, meine Willpower, so ein Social Accountability nennt man das in der Wissenschaft oder auf jeden Fall in der Startup-Welt. Habe also diese Accountability, einen Accountability-Partner und push mich ein bisschen mehr, das dann auch zu lesen. Und das ist das Wichtigste, nach dem Lesen habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Das ist eigentlich, wo die Magie passiert. Wenn ich einfach nur was höre oder lese und dann mache ich nichts mehr damit, dann habe ich es in der Woche wieder vergessen. Wenn ich aber irgendwie weiß, das hat mir meine Frau empfohlen und ich höre das und höre es dann auch aktiver, weil ich weiß, ich will mit ihr danach drüber sprechen. Und dann sprechen wir drüber und dann vertiefen wir einfach das Gelesene nochmal viel besser und verknüpfen nochmal mehr Punkte, mehr Synapsen und lernen dann auch noch eine andere Perspektive kennen von einer anderen Person. Und das schafft tieferes Verstehen, sowohl von den Inhalten, als auch tieferes Verstehen mit der Person, mit der man es teilt. Und das ist die Magie. Und wir sehen, dass Kunden, die jetzt schon Blinkist sehr, sehr häufig nutzen, genau das tun, dass sie eben auch drüber sprechen. Und dieser Duo-Plan, den wir gelauncht haben, soll das fördern, dass man noch mehr Blinkist zusammen nutzt. Und wir sehen da wirklich sehr, sehr vielversprechende erste Signale, dass genau das auch passiert.
Ihr habt ja in dem Zuge dann auch einen neuen Bereich eingeführt und rechts ist ein neues Icon erschienen, Connect, wo die Empfehlungen meines Plus 1 drin erscheinen. Also solche Features sind dann die entscheidenden für euch.
Genau, richtig. Und da wird, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch noch viel passieren bis Ende des Jahres. Das Connect with Spaces, das haben wir jetzt mit dem letzten Release schon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das interne Release war oder müsste jetzt auch schon extern sein. Das wird jetzt umbenannt zu Spaces und man kann dann nicht nur mit seinem Plus One teilen, sondern verschiedene Spaces, ein bisschen wie WhatsApp. Ich kann mir verschiedene Gruppen erstellen mit verschiedenen Leuten und dann mit denen Titel teilen.
Es wird in Zukunft alles sehr viel sozialer bei euch.
Genau.
Darauf bin ich sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Ein Punkt, der vielleicht auch damit verknüpft ist, ist das Thema Account Sharing. Das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, viele nervt, weil sie dadurch einen Kunden eventuell verlieren. War das bei euch auch eine Motivation, dass die Kunden ihren Blinkist-Account mit anderen geteilt haben?
Nee, sehen wir eigentlich kaum das Verhalten. Also wissen wir am Ende nicht. Ne? Können wir am Ende ist ein Login. Wir wissen ja nicht, welche Person sich da einloggt. Aber das war nicht der Motivation, ne? Die Motivation. Wir haben ja, also ob du jetzt deinen Account teilst oder jemanden kostenlos in diesen Duo-Plan einlädst, ist ja für uns ökonomisch gesehen das Gleiche. Mhm. Ist aber für den Nutzer viel besser, weil dann kann jeder Nutzer seinen Account haben, dann kriegt jeder Nutzer eine personalisierte Erfahrung für sich. Dann musst du nicht mit deinem Partner, deiner Partnerin das Ganze teilen und siehst dann immer die Empfehlungen, die dich gar nicht interessieren. Also es ist ein besseres Nutzererlebnis und fördert vor allem die Nutzung am Ende.
Habt ihr dadurch viele neue Nutzer, neue Adressen auch schon gewonnen? Also nutzt ihr die Adressen dann später auch als Leads im Marketing, wenn dann vielleicht auch mal das Duo-Abo irgendwann auslaufen sollte?
Also das Duo-Abo bleibt das Duo-Abo. Wir haben jetzt da keine Pläne, dass wir sagen, wir holen uns jetzt hier Leute kostenlos rein. Irgendwann sagen wir, jetzt kostet es wieder was, bezahlt bitte. Das machen wir nicht. Also falls wir das irgendwann mal wieder ändern, dann bleiben die das Duo-Abo hatten, aber im Duo-Abo. Das heißt, da muss sich jetzt keiner Sorgen machen, dass er hier jemanden kostenlos einlädt und in zwei Monaten halten wir die Hand auf und sagen, jetzt bezahl mal.
Es könnte ja sein, dass der Haupt-Account-Inhaber dann seinen kündigt. Also,
ach so, dann klar, natürlich. Ich meine, natürlich haben wir von dem Duo-Partner dann, die haben ja dann einen Account und die Adressen und die bekommen, solange sie kein Opt-out macht, natürlich auch unsere CM-E-Mails. Und wenn man kein Premium Kunde ist, sondern ein Free-User, dann bekommt man hier und da auch mal ein Angebot oder so ein bisschen, die Leute ins Abo zu ziehen. Das ist ja normal. Und natürlich nutzen wir die Adressen ja noch dafür. Das ist aber, wie gesagt, nicht jetzt, das war jetzt von uns nicht gedacht, dass wir dadurch heimlich Free-User reinbekommen, die wir dann nachher upsellen können, sondern es ist ja kostenlos. Und natürlich ist schon das Ziel, das habe ich ja auch gesagt, dass beide es dann häufiger nutzen und wenn beide es häufiger nutzen, bleibt der Premium-Kunde dann auch Premium-Kunde und hat weniger Anreiz, sein Abo zu kündigen. Das sieht man ja auch bei Family Plans, bei Netflix und Spotify. Und vielleicht nutzen es auch tatsächlich manche so, dass sie sich die Kosten dann teilen. Das wissen wir jetzt nicht, das können wir nicht einsehen, aber mag sein. Und wenn dann zwei Leute sich die Kosten teilen und dafür dieser Account langfristig bleibt und nicht churnt, ist es für uns auch gut.
Okay, verstehe. Ich glaube, ich könnte noch endlos mit dir weiterreden. Ich habe noch so viele spannende Fragen, aber wir nehmen das Gespräch hier am Feiertag auf und ich will dich jetzt auch nicht zu lange von deiner Familie fernhalten. Deswegen würde ich jetzt langsam zu unseren Schlussfragen kommen. Ich habe drei Fragen, die ich am Ende immer allen Gästen stelle. Und zwar, auf welches Abo möchtest du selbst ganz persönlich nicht mehr verzichten?
Ich nutze Spotify sehr, sehr viel. Ich höre Musik zum Arbeiten abends, um mich zu fokussieren und ein bisschen abzuschalten. Und möchte nicht auf das Abo verzichten, weil ich dann wieder Werbung hören müsste.
Finde ich auch unerträglich, die Vorstellung.
Ja.
Welches Abo-Unternehmen ist für dich persönlich ein Vorbild? Von wem schaust du dir was ab?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt nicht das ein Unternehmen. Es gibt, also wir gucken uns alle im Consumer-Bereich alle Abo-Unternehmen an. Netflix, Spotify sind natürlich zwei große Namen, die man immer wieder nennt. New York Times, ein sehr, sehr erfolgreiches Content-Abo-Modell. Es gibt sowas wie Bubble und Duolingo im Sprachlernbereich, die Education, du hast vorhin Masterclass genannt. Es gibt eigentlich super viele Consumer-Abo-Modelle, die wir uns regelmäßig anschauen, um zu gucken, wie entwickeln die ihr Geschäftsmodell weiter, wie bringen die Kunden an Bord und. Also da möchte ich jetzt gar nicht eins hervorheben. Wir haben sehr, sehr lange arbeiten wir sehr nah mit Bubble zusammen. Der Bubble-Gründer ist bei uns Board-Member. Das heißt, da gibt es einen regen Austausch und wir teilen Best Practices. Das heißt, wenn was bei Bubble funktioniert, wissen wir es und testen es für uns und umgekehrt auch. Genau, aber fällt mir schwer, jetzt ein Unternehmen hervorzuheben.
Ich finde es aber spannend, dass du es vor allem auf den B2C-Bereich einschränkst. Ich habe immer das Gefühl, dass man sehr viel auch von den B2B-Unternehmen lernen kann. Schaut ihr euch da weniger an?
Ja, natürlich, man kann von jedem Unternehmen viel lernen, aber von B2B-Unternehmen kann man häufig nicht lernen, wie gestalte ich ein Onboarding oder wie mache ich ein Abo attraktiv und weil die Firmen überzeugen müssen, sondern das ist eben mehr ein Sales Approach. Da muss ich den Kunden dann am Telefon überzeugen und weniger Flows bauen, um so einen Endkunden mit einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne und weniger Zeit, um so eine Person schnell ins Produkt zu holen.
Okay, verstehe. Und dann die allerletzte Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ich glaube, wir sind, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, weil wir sind einer der Vorreiter, Abo-Modelle sehr transparent zu machen. Es gibt so einen, unser Flow, dass wir wirklich sehr, sehr transparent sagen, hier gibt es ein 7-Tages-Free-Trial und nach 5 Tagen schicken wir dir einen Reminder, dass das zahlungspflichtig verlängert wird, wenn du es nicht kündigst. Das haben wir etabliert. Wir hatten natürlich ein bisschen Angst, dass so ein Reminder dann auch die tatsächlichen Abozahlen verringert, haben aber gesehen, dass das deutlich die Angst vor dem Abo genommen hat. Also deutlich mehr Leute gesagt haben, ich mache jetzt dieses Free Trial, weil es gibt den Reminder. Und am Ende hat es uns netto mehr Kunden, mehr Abonnenten gebracht. Und das hat mittlerweile, unsere Designerin hat dazu einen Artikel geschrieben, der dann zigmal retweetet wurde und aufgegriffen wurde. Mittlerweile haben ganz, ganz viele Consumer-Subscription-Apps, also auch Apps, die deutlich größer sind als wir, auch so ein Duolingo oder so, haben unseren Onboarding-Flow kopiert mit diesem Reminder. Das haben sich schon viele abgeschaut, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da wirklich so einen Industriestandard gesetzt haben.
Ich glaube, davon profitiert am Ende auch die ganze Branche, weil die Angst vor dem Abo ist tatsächlich in vielen Köpfen noch sehr groß und sehr tief verankert.
Ja, das kann ich bestätigen.
Super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Holger Seim, Mitgründer von Blinkist. Vielen Dank noch einmal an Holger für das Interview und ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Weiter geht es dann am 14. Juni, dann auch wieder mit einer neuen Folge. Wenn euch Subscribe Now gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast einem Freund oder einer Kollegin weiterempfehlt, denn so entdecken ihn noch mehr Menschen. Übrigens, wenn jemand von euch dieses Jahr auf der Republika ist, dann sagt mir gerne mal Bescheid, denn dort darf ich am 6. Juni einen Panel moderieren mit dem Titel Co-Opetition is King – Sind kooperative Plattformen die Zukunft des Journalismus? Es geht also um die Frage, ob wir ein Spotify für Journalismus brauchen und wie das genau aussehen könnte. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website der Republika und unter dem Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ich ein paar von euch dort treffen darf. Bis zum nächsten Mal, euer Lennart.